Herzlich willkommen bei Weil mehr geht, dem Podcast zu Engagement und Kirche. Mein Name ist Mariana Baracchino und ich werde Ihnen heute einen Ort der Begegnung vorstellen, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft eine Anlaufstelle für Austausch, aber auch für Unterstützung im Ruvertal bei Trier haben, das Palava. Ich bin dafür nach Waldrach gefahren. Das befindet sich etwa 15 Kilometer von Trier entfernt. Dort hat sich nämlich 2016 der Verein Willkommen im Ruvertal und auf den Höhen gegründet. Ein ökumenisches Projekt, das mit der Unterstützung der Verbandsgemeinde Ruver entstanden ist. Dieses Netzwerk sollte unterschiedliche Unterstützungsformate für geflüchtete Menschen vermitteln und koordinieren und tut es nach wie vor. Dafür hat der Verein ein Ladenlokal in Waldrach gemietet, das Palava. Ich treffe die beiden Vorsitzenden Jutta Raab und Pia Toll, die mich vor Ort empfangen.
Gerne. Ja, mein Name ist Pia Toll. Ich bin Seelsorgerin, bin aber im Moment in der passiven Phase der Altersteilzeit als Gemeindereferentin im Bistum Trier. Habe letztes Jahr zum 1. November dienstlich aufgehört. Und wie komme ich zum Palava? 2015, als die ersten Flüchtlingsströme so mit dem Syrien-Konflikt, aber auch vom Balkan und so weiter hierher kamen, war relativ schnell klar, dass wir irgendwas tun müssten seitens der katholischen Kirche. Relativ schnell hat sich dann die evangelische Kirche angeschlossen und die Verbandsgemeinde. Wir haben dann ein Netzwerk gegründet. Es waren Unmengen Menschen in den Dörfern rund um Waldrach und Waldrach. Also wir sind hier zuständig jetzt vom Palava aus für die ganze Verbandsgemeinde Ruver. Mein Thema war immer diakonische Pastoral. Es war halt immer das, was mir sehr wichtig war in meiner Arbeit als Gemeindereferentin. Und dann war einfach klar, dass hier was getan werden musste. Und ja, nach meinem Ausscheiden war auch klar, dass ich hier ehrenamtlich weitermache.
Ich bin Jutta Raab. Ich komme von der evangelischen Kirche, engagiere mich dort im Kirchenkreis, in der Gemeinde auf vielerlei Hinsicht und bin durch den damaligen Gemeindepfarrer oder Bezirkspfarrer hier in dem zweiten Pfarrbezirk. Während der Kreissynode 2015 musste es gewesen sein, irgendwie als die vielen Flüchtlinge kamen und klar war, es muss was gemacht werden, der kam dann und sagte, wir sind da gerade dabei und hast du nicht Lust, und da mit aktiv zu werden. Und war relativ schnell klar, dass ich da dabei sein will, und war dann auch relativ schnell irgendwie mit in dem damaligen Organisationsteam. Über dieses Netzwerk haben wir irgendwann gemerkt, es wäre gut, einen Ort zu haben, wo der auch für die Geflüchteten und für alle in unserem Bereich, das ist ja das, wo wir gesagt haben, natürlich für die Geflüchteten, aber es ist auch ein Ort für alle Menschen, die hier in der Verbandsgemeinde Ruver leben, dass sie hier Ansprechpartner finden für alles Mögliche. Ohne Solidarität geht eigentlich gar nichts. Das sind Christenmenschen und das braucht man einfach. Und wenn ich Hilfe und Unterstützung brauche in einem fremden Land, dann würde ich mich auch freuen, wenn Leute da sind. Und das ist eigentlich selbstverständlich. Also für mich.
Für mich zum Beispiel ist Solidarität einfach eine Form von Gerechtigkeit. Wir sind ja alle auf dieser Welt. Ja. Wir sitzen jetzt hier zu dritt und sitzen hier in diesem Raum im selben Boot. Und genauso ist die Person, die draußen ist, auch mit uns im selben.
Ohne können wir wirklich einpacken, ohne Solidarität und ohne, dass wir auf unsere Nachbarn achten. Ich meine, das ist ja auch manchmal gar nicht viel. Man muss ja einfach nur gucken, was macht denn der neben dran, und wenn er ein Problem hat, kann ich dem vielleicht helfen. Oder wenn ich ein Problem habe, ist da vielleicht jemand, der mir auch weiterhilft. Ne? Und das allein reicht ja oft schon.
Ja.
Und von daher, wenn hier jeder nur seine eigene Sache macht, dann kommen wir nicht weit, dann können wir wirklich einpacken.
Mhm. Ja, das stimmt. Wie ist das Wort Palava
Ja. Und wenn es Panama gibt, dann
negativ.
Ist es ja. wirklich gar nichts ja, Gutes.
Ja. Haben uns auch schon Leute vorgeworfen.
Ja, also es ist noch gar nicht lange her. Im Sommer war ich hier bei einem anderen Verein fest, wir hatten einen Stand und da kam tatsächlich auch jemand, naja, Palava, wie kommt ihr eigentlich auf den Namen Palava? Und also der Ort war da und wir mussten einen Verein gründen, der wurde gegründet und dann war natürlich unsere ursprüngliche Bezeichnung war Netzwerk
Willkommen
im Ruvertal und auf den Höhen. Also ja, musste auch sein, weil es für mich als Zugezogene war Ruvertal irgendwie so selbstverständlich. Ich habe in der Zeit, wo ich hier aktiv bin, gelernt, die Höhen fühlen sich sonst ausgeschlossen, also mussten die auch erwähnt werden. Und aber dieses als Name für den Laden hier zu nehmen, war uns klar, ist zu sperrig und da musste was anderes her. Und eins unserer Vorstandsmitglieder sagte bei, ich glaube, der ersten oder zweiten Sitzung, was haltet ihr von Palava? Da haben wir erstmal da gesessen, weil Palava irgendwie negativ und so. Aber ich habe das auch jetzt nochmal rausgekramt. Im afrikanischen Kontext dient das Palava dem Zweck, entscheidende Gesprächsphasen zu abzuhandeln und um sich näher kennenzulernen. Und es hat die Bedeutung von Versammlungen und einander zuhören und einander kennenlernen. Palava gehört zumindest im afrikanischen Kontext zu guten Umgangsformen. Und das genau war eigentlich unsere Ausrichtung. Genau das wollten wir hier und wollen wir hier immer noch tun. Und deshalb war uns irgendwie allen sofort klar, als wir das gehört haben, klar, heißen wir Palava und haben dann den Zusatz Begegnung und mehr. Und all das passiert hier.
Schön.
Wir waren alle spontan begeistert von diesem Wort und haben auch noch einen sehr guten Menschen, der uns unsere Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Der macht das ehrenamtlich für uns. Der hat es dann auch sehr schön nochmal in Szene gesetzt, auch mit unseren Plakaten und
Flyern.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Ich finde das an sich auch immer schöner, wenn man über so Worte stolpert und irgendwie so kurzweise denkt, so, was heißt das jetzt und so. Mhm. Also ich hätte mir jetzt diese afrikanische Bedeutung, das habe ich jetzt nicht erwartet.
Ich glaube, wir kannten so auch nicht. Nein. Wir haben das kennengelernt, aber als wir, wie gesagt, die Wortbedeutung dort gehört haben und gerade weil es ein afrikanischer Kontext dann auch ist, haben wir gesagt, nein, das muss eigentlich unser Name sein. Da war hatten so andere Sachen wie Kaffee, was weiß ich, und Bunt und wie. Und da haben wir gedacht, so heißen so viele und wir sind einzigartig. Also uns gibt es nur so.
Ja. Ja. Und auch schön, dass jemand dann in der Runde das dann vorgeschlagen, also auch mit der Erklärung.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ohne die Erklärung wäre es auch wahrscheinlich nicht gegangen.
Wäre es nicht durchgegangen.
Weil ich kannte bisher Palava auch eher so, naja, da macht man halt Palava. Ne? Ja. Und so dieses leicht ja, negative oder
ja, was Sie aber, auch eben sagten,
ja, genau.
Dann gibt es Palava.
Ja.
Das ist eher der Ausdruck hier bei uns. Jetzt mach nicht so viel Palava.
Ja, genau. Ja. Ja. Genau, und tatsächlich habe ich mich aber auch wegen dem Wort gefragt, ob es in der Anfangszeit dann, also so 2015, als auch wirklich so die großen Wellen kamen, ob es da auch vielleicht hier auch Widerstände gab. Ob es dann auch tatsächlich in dem Sinne Palava auch gab.
Eigentlich war die Hilfsbereitschaft unheimlich groß. Also wir haben direkt so 80 bis 100 Menschen, die sich angeboten haben, mitzuarbeiten. Also es war enorm. Also wir waren überwältigt. Die Menschen haben Kleidung gebracht. Die Menschen haben sich angeboten, Deutsch zu unterrichten. Sie haben persönlich Menschen begleitet. Also es war echt überwältigend, wie die Menschen hier rund in der Verbandsgemeinde gearbeitet haben.
In den
beiden Kirchengemeinden.
Ja, genau. Ja.
Das Schöne und Einzigartige ist bei uns auch, dass wir halt ein ökumenischer Ort sind und die Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde auch sehr gut klappt. Also so, dass wir eigentlich so auf drei Pfeiler basieren. Und damit sind eigentlich alle Menschen inbegriffen, die hier leben, ja, und hier zuziehen.
Das ist das eine. Und ich meine, zu Beginn, als es den Verein und diesen Ort hier noch nicht gab, da war natürlich das Hauptaugenmerk, waren die Geflüchteten. Aber in dem Moment, wo klar war, es gibt diesen Raum hier, wir können den mieten und das alles wird wirklich wahr, was wir uns da so vorgestellt hatten, war genauso klar, alles, was hier passiert, ist für alle. Also es wird kein Unterschied gemacht. Wenn jetzt ein Rentner kommt, der sich nicht weiterhelfen kann, auch der kann hier reinkommen, wird angenommen und kriegt die Beratung, die er braucht. Oder ich meine, Beratung selbst machen wir relativ wenig, aber wir gucken, dass wir die Leute an die richtigen Orte schicken und wo wir weiterhelfen können. Wenn jemand Kleidung braucht, da wird auch nicht geguckt, wo kommst du her, wo willst du hin. Wer hier reinkommt und sich was mitnimmt, der nimmt sich was mit. Wer möchte, kann was spenden. Wer es nicht kann und nicht möchte, der lässt halt bleiben. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz wichtig war und ist für alle hier, damit klar ist, hier passiert nichts nur für eine Personengruppe.
Ja, das mag dann vielleicht schwerpunktmäßig so sein wie Ukraine zum Beispiel, das war jetzt ja auch nochmal so ein Schub, wo dann eine Gruppe sozusagen vielleicht besonders in den Mittelpunkt gerät. Aber ja, es ist ja total schön, dass sie quasi eine offene Tür haben, unabhängig davon, wer jetzt gerade vor der Tür steht.
Also wir bemühen uns, Ansprechpartner zu sein für die Menschen, die anderen helfen wollen. Wir bemühen uns aber auch, Ansprechpartner zu sein für die Menschen, die Hilfe brauchen, aber sind halt auch für alle da. Das ist das Schöne dran.
Also wenn wir zum Beispiel samstags, versuchen wir einmal im Monat durchzuziehen, samstags mittags von 15 bis 17 Uhr, Kaffee Palaver, und wer dann kommt, der kommt. Ja. Also ja. Es ist vollkommen egal, ob es eine Oma aus Pluwig ist oder eine Geflüchtete aus Iran oder der Ukraine. Wer dann da ist, ist da. Wer einen Kuchen mitbringen will, bringt einen Kuchen mit. Es wird Kaffee gekocht, es wird Tee gekocht und man kommt miteinander ins Gespräch. Bei den Veranstaltungen, die wir veranstalten, wer kommt, der kommt und wer da ist, ist da. Gezielt machen wir natürlich Deutschkurse für Geflüchtete. Die passieren mit dann einen großen Stab an Menschen, die Deutsch vermitteln und die können sich dann hier treffen dann haben wir psychologische Beratung und da kann auch jeder kommen.
Genau, zur psychologischen Beratung hätte ich tatsächlich auch noch eine Frage. Und zwar bieten Sie im Palaver auch eine psychologische Beratung oder Unterstützung eben für Geflüchtete an, aber gleichzeitig auch für Ehrenamtliche, die sich vielleicht auch mal ausgebrannt fühlen, die vielleicht gerade nicht mehr weiter wissen, die auch belastet sind durch ihr Engagement, was unermüdlich ist, aber gleichzeitig auch eben für einen selbst manchmal fordernd ist. Gab es dafür einen Anlass?
Gerade so in der ersten Zeit sind Menschen reingesprungen, haben sich um Familien gekümmert und das war so umfassend, was da alles zu erledigen war, dass die an ihre Grenzen kamen. Und dann hat Gabi also die Psychologin, die mit in unserem Vorstand ist, hat das angeboten. Denn es wird eher nicht angenommen, aber es gibt Menschen, die sich schon an sie wenden. Also die meisten Deutschen versuchen selbst damit klarzukommen, aber wir bieten es gezielt an, weil wir immer wieder gemerkt haben, wie Leute so an ihre Grenzen stießen mit ihrer Hilfsbereitschaft.
Ja, das ist das eine. Und am Anfang, also gerade in der Phase 2015, 2016, da war der Bedarf an Schulungen und auch der Beratungsbedarf noch relativ groß. Und also aus meiner Sicht wäre es auch heute für den einen oder anderen Ehrenamtlichen, die eine oder andere Ehrenamtliche nicht verkehrt, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nur mittlerweile sind die meisten so, ach, den Wert brauchen wir nicht. Und ist eher, aber und trotzdem ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, zu sagen, also wenn es irgendwo ein Problem gibt, wir haben Leute da oder wir haben jemand da, der dann die Beratung übernimmt. Denn also merke ich auch, die Geschichten, die man von den Menschen hört, die hierher kommen, die kommen ja nicht mit einem Touristenvisum und die kommen nicht mit einem Flugzeug und die haben alle einen großen Berg an Sachen erlebt, die wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Und die hören wir und müssen es auch irgendwie verarbeiten. Das ist bei weitem nicht so wie bei den Geflüchteten selbst, aber das macht was mit einem. Mhm. Und da ist es einfach gut, wenn man sagen kann, das muss ich jetzt auch mal wo abladen oder welche Mechanismen gibt es, um damit umgehen zu können.
Ja, klar. Mhm.
Es ist uns wichtig, halt unsere Ehrenamtlichen zu beraten oder dass wir einfach da sind, wenn es Fragen gibt von den Ehrenamtlichen. Und es ist einfach wichtig, dass wir Ansprechpartner sind, aber auch wenn es ganz dick kommt, dass dann die Psychologin Ansprechpartnerin ist.
Ja, ja klar, also da geht es ja, glaube ich, auch darum, so eine Traumasensibilität auch zu haben. Also das geht ja dann auch ganz schnell, dass man da was Falsches sagt eventuell. Und also das ist einfach was bei der anderen, aber auch bei mir selbst auslösen kann, was vielleicht gar nicht dienlich sein muss.
Also wir haben halt nicht nur die Psychologin mit im Boot, sondern arbeiten auch sehr eng mit Diakonie und Caritas zusammen. Und es sind auch einige, besonders die Frauen, sind in Behandlung jetzt in Therapien in Trier, in der Diakonie, um ihr Trauma zu verarbeiten, was sie auf der Flucht beziehungsweise in ihrem Leben erlebt haben. Mhm. Und da helfen wir halt auch bei der Vermittlung, weil einfach zu uns jetzt inzwischen ein Vertrauensverhältnis ist. Und zum Beispiel Mitte letzten Jahres habe ich eine junge Frau zum ersten Mal zur Traumatherapie, zum Erstgespräch begleitet. Wir waren dann zusammen und ich habe ihr den Weg gezeigt und beim nächsten Mal ist sie dann selbst hingegangen. Also einfach so Menschen auf ihrem Weg begleiten. Und ich erlebe gerade diese junge Frau, ich habe sie am Freitagabend hier nochmal beim Kochen erlebt, die hat sich so verändert, seitdem sie diese Therapie macht. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich sie erlebe.
Schön.
Das heißt, es gab dann immer auch die Möglichkeit, nochmal zurückzuschauen, nochmal die Vergangenheit sozusagen dann auch zu verarbeiten. Und gleichzeitig haben sie ja auch sich darauf konzentriert, auch etwas anzubieten, was das Ankommen leichter macht, was auch das Zukunftaufbauen leichter macht. Sie haben eben gesagt, dass das zum Beispiel in Form von Deutschkursen dann passiert.
Also wir hatten anfangs schon hier im Pfarrheim Deutschunterricht, bevor es das Palaver gab, haben relativ schnell 2015 darauf reagiert, dass die Menschen Deutsch lernen wollten, bevor Integrationskurse und so weiter angeboten wurden. Und dann ging das hier im Palaver auch mit Deutschkursen weiter. Wir hatten einen Stamm von hauptsächlich Frauen, ein Mann, die hier unterrichtet haben, die sich abgewechselt haben, immer in Gruppen. Manchmal waren 5, 6 Personen da, manchmal waren es 12, 13. Es waren hauptsächlich Frauen, weil die Männer relativ schnell in Trier die Möglichkeit hatten, einen Integrationskurs zu machen. Aber die Frauen durch ihre Kinder und die Abholzeiten Kita und Schule und so weiter, beziehungsweise ihre Babys nicht mitnehmen konnten zum Deutschkurs. Und so haben wir bis die Corona-Pandemie begann.
Bis März 2020
haben wir so gearbeitet hier. Also die Lehrerinnen haben im Grunde genommen in Tischgruppen mit Frauen gearbeitet, hauptsächlich mit Frauen gearbeitet, die ungefähr auf demselben Level waren. Also dann hat an jedem Tisch hat eine Lehrerin gesessen und hat mit den Menschen Deutsch gelernt. Es war uns immer wichtig, dass die Deutschbücher auch von uns gestellt wurden, dass die Menschen nicht viel, haben wir am Anfang, glaube ich, mal gesagt, 5 € bezahlt jeder dazu. Inzwischen kriegen sie so. Wir kriegen auch Zuschüsse für die Deutschbücher. Und dann kam die Pandemie. Wir hatten dann bis Mai, hatten wir im Grunde genommen zu. Aber ja, wir waren nicht zufrieden damit.
Wir hatten während der Anfangs-Corona-Zeit, während dem ersten Lockdown, war die Tür nicht so offen wie jetzt, aber wir waren immer irgendwie übers Telefon erreichbar oder hatten Öffnungszeiten, wo klar war, wenn der Hilfe braucht, der kann kommen. Also das war uns irgendwie ganz klar, dass wir gesagt haben, wir können das ganz dicht machen. Es gibt Leute, die sind ganz allein und wissen nicht weiter und hatten... Da war es dann auch so, dass die Deutschlehrerinnen zum Teil gesagt haben, die teilweise ältere Damen, schon im Rentenalter und wo die Situation sehr unklar war, wir machen erstmal nichts. Und da war so ein, ich weiß nicht, 2-3 Monate, wo im Deutschunterricht nichts lief, aber dann haben wir dann so Spuckschutz anschärfen lassen und machen lassen und haben dann in so Partnergruppen, also wo eine Deutschlehrerin, ein Deutschlehrer und eine Schülerin und Schüler dann hier uns das so arrangiert, dass die sich quasi in Einzelgruppen dann treffen konnten. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt, weil gerade die Deutschlehrerinnen gesagt haben, die lernen viel mehr, wenn wir die alleine haben. Und da ist der Lernerfolg viel, viel
größer. Und es ist verbindlicher.
Ja.
Denn sonst hatte man gerade was anderes zu tun. Ach, heute Morgen gehe ich mal nicht zum Deutschunterricht. Ja. Und jetzt wird sich verabredet und dann klappt das auch.
Als dann die Deutschkurse so weggefallen sind, wie hat das denn auch? Das ist eine Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Wie haben Sie das denn hier denn wahrgenommen? Was haben die Personen denn hier so? Wie sind die mit dieser großen Herausforderung? Das war für uns alle eine große Herausforderung.
Also wir haben versucht, die einfach auch nicht allein zu lassen, weil, wie gesagt, durch dadurch, dass wir bekannt waren und wir haben eine Handynummer und wir hatten einen Aushang, zu welchen Zeiten wer hier ist und also so, dass immer Ansprechpartner da waren, aber dass das natürlich gerade der Deutschunterricht und gerade für die Frauen, dass das erstmal weggebrochen war, ich glaube, das war für viele schon ein Rückschritt einfach, weil es irgendwie erstmal nicht weiterging. Ne? Mhm. Und
manche haben online gelernt, andere nichts. Ja. Also es gab einfach so Phänomene wie unsere Bethlehem, die hier mitarbeitet, die ist mitten in der Corona-Pandemie hergekommen und hat online selbst Deutsch gelernt. Sie spricht so gut Deutsch. Also das war so ein Phänomen, was enorm war. Andere sind wirklich stehen geblieben. Mhm. Da ist halt nichts passiert. Und gerade so für die Familien war das ziemlich heftig.
Ja, das kann ich mir gut
vorstellen. Weil auch wenig Kontakte möglich waren außerhalb der Familie.
Ja, stimmt. Das war ja dann auch die Zeit, wo man dann nur noch 2 Personen mit einem Haus
hat. Genau. Alter, ne? Also so Sachen wie Nachbarschaftshilfe, die vorher vielleicht noch geklappt hat. Aber ich meine, da hat natürlich erstmal jeder auch geguckt und jeder war unsicher und möglichst keine Kontakte. Und das war für die Familien natürlich extrem. Und ich meine, da hat man dann natürlich auch gemerkt, wie die Kinder dann hinten runtergefallen sind, wo keine Schule stattfand da gab es teilweise auch Integrationshilfen und so weiter, die auch ganz wenig stattgefunden haben. Und in der Familie spricht man halt die Heimatsprache, die Muttersprache. Wenn die Eltern die deutsche Sprache nicht wirklich beherrschen, funktioniert es nicht. Und deshalb hat sich dann auch so dieser Nachmittagsunterricht dann als sehr wichtig erwiesen. Und war gut, dass wir den dann irgendwie anbieten konnten.
Aber wir hatten wirklich seit Mai hier nochmal geöffnet. Die Öffnungszeiten von Gabi Steffen-Hembach, der Psychologin, und mir, waren immer offen, sodass die Menschen kommen konnten. Denn gerade so zu mir kommen ganz viele Menschen, die Formulare auszufüllen haben. Also es ist wirklich massiv, welche Formulare in Deutschland ausgefüllt werden müssen.
Ja.
Ja, und ich habe dann mich bemüht zu helfen, soweit ich konnte, ob das jetzt ein Gespräch mit dem Kindergarten war oder halt auch ein Anruf nochmal beim Arbeitsamt, beim Jobcenter. Das ist ja alles für die Menschen ein riesen Problem. Und dann halt auch etwas ausfüllen, aber sich allein an einen Tisch zu setzen und das zusammen zu machen. Und wir haben uns dann an die Corona-Regeln gehalten, halt eine Familie und ich oder eine Person und ich. Und dann mussten die Leute halt draußen warten, bis dann der Nächste oder die Nächste dran kam. Aber halt, wir haben versucht, einfach für die Menschen weiterhin da zu sein.
Mhm. Mhm. Ich dachte ja. Halt eben auch, als Sie das mit den Behörden gesagt hatten, da dachte ich auch, ich habe heute Morgen meine Steuererklärung abgegeben. Mhm. Es ist jedes Jahr ein Krampf. Mhm. Und ich bin hier in Deutschland zur Schule gegangen. Machen Sie das dann viel mit so Behördenunterstützung?
Ja. Ja, natürlich. Ja. Das ist eigentlich unser fast tägliches Geschäft. Ja. Ohne geht nicht, ja.
Gestern kam zum Beispiel eine ukrainische Familie, die ist zum 1. Mai eingezogen. Und Stichtag ist der 15. Mai, Zensus. Da muss die 84-jährige Oma einen Bogen ausfüllen, die halt kein Wort Deutsch spricht, die auch keinen Computer hat. Und ich habe mich gestern mit der Kreisverwaltung dann auseinandergesetzt. Es muss gemacht werden.
Ja. Oder hier ist eben gerade auch ein Vodafone-Vertrag und lauter so Geschichten. Also es ist immer irgendwie irgendwas. Und wie Sie auch sagen, es sind ja Sachen, wo ich selbst manchmal denke, wie soll es gehen? Ne? Und wo man selbst dreimal lesen muss, um zu verstehen, was wollen die jetzt von uns? Und das ist natürlich für Leute, die der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig sind, umso schwieriger. Also wir haben einen sehr großen bürokratischen Aufwand, egal in welche Richtung man guckt. Ne? Es ist,
Finden Sie, dass die Hürden eigentlich zu groß sind?
Es ist sehr ambivalent, würde ich sagen. Also bis jemand in Deutschland als Asylsuchender anerkannt ist, es ist schon ein sehr weiter Weg. Und es ist immer sehr abhängig davon, welche Menschen an welchem Platz sitzen und den Fall betreuen. Und da haben wir schon sehr viele unterschiedliche Sachen erlebt und es ist zu schwierig. Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite, natürlich muss man gewisse Dinge nachweisen können und ist es sicher auch richtig, aber es wird vielen auch sehr, sehr, sehr schwer gemacht.
Denn die Menschen kommen ja aus einem ganz, ganz anderen Umfeld.
Ja.
Für die ist ja hier Neuland in allem.
Ja.
Ob sie ins Geschäft gehen oder zu den Behörden gehen, also es ist ja alles neu. Und deshalb ist es immer gut, wenn es Menschen gibt, die sie begleiten. Und da versuchen wir immer mal wieder Menschen zu finden, wenn wir sehen, da ist Not. Es gibt Starke, die kommen recht gut durch und kommen auch hierhin und sagen, was sie brauchen. Aber es gibt auch andere, die wirklich Menschen brauchen, die sie an der Hand nehmen und mit ihnen Wege gehen. Und dann vielleicht auch bei uns andocken und fragen, wie kann ich mich da verhalten oder wie würdet ihr das sehen, wohin kann ich mit denen gehen, weil die das und das brauchen. Da sind wir nochmal Vermittlerstelle im Grunde genommen.
Mhm. Was würden Sie denn einer Person mit auf den Weg geben, die jetzt sagen würde, ich habe Lust, so mich zu engagieren im Bereich Flucht und Migration?
Ich würde mitgeben, dass diese Person sich gerne engagieren kann und wir sie auch auf diesem Weg begleiten. Und dass diese Person aber auch auf sich selbst achtet. Also das ist sehr wichtig. Am Anfang hatten wir Kurse Seminare zu diesem Thema. Wie gehe ich damit um, wenn ich Menschen begleite? Wir hatten letztes Jahr auch noch mal eine Veranstaltung, die ging um Fremdenfeindlichkeit. Also ich finde es wichtig, dass die Menschen bei uns andocken und bei uns einen Ansprechpartner haben, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Denn es ist teilweise ganz umfassend, was sie tun. Und deshalb sind wir so eine Mittlerstelle im Grunde genommen. Wir sind für die Geflüchteten da, sehen uns aber auch in einer ganz großen Verantwortung, für die Menschen da zu sein, die andere Menschen begleiten. Und ich glaube, wir haben schon enorm viele Menschen vermittelt. Und einmal im Jahr machen wir ein Danke-Essen. Dann laden wir all die Menschen ein, die in irgendeiner Weise über uns tätig sind, und laden die dann zum Essen ein und zur Begegnung. sodass sie sich auch untereinander nochmal kennenlernen und treffen. Ja, das ist uns ganz, ganz wichtig, einfach auch da eine Dankkultur zu pflegen für die Menschen, die hier mit uns die Arbeit tun.
Und ich glaube, was auch extrem wichtig ist, eine sehr große Offenheit den Menschen, die hier reinkommen, gegenüber. Also ich glaube, man muss einfach, wenn jemand kommt, man darf den nicht gleich in eine Schublade stecken. Man muss da eine ganz große Offenheit haben und den Mensch, so wie er kommt, erstmal einfach so annehmen und nicht denken, jetzt gehen wir diesen, jetzt muss der aber auch das und das tun oder wie auch immer. Einfach so die Grundoffenheit haben, erstmal zu sagen, okay, ich lerne dich jetzt kennen, du lernst mich kennen und dann gehen wir den Weg zusammen und ich kann dir Dinge anbieten. Und es kann aber auch sagen, dass der Mensch mir gegenüber sitzt und sagt, ich will das so nicht. Auch das gibt es ja. Und auch dann das so hinzunehmen, zu sagen und das auszuhalten und sagen, okay, der will es jetzt so nicht, der geht einen ganz anderen Weg und ich bin trotzdem da, wenn er Hilfe braucht. Also ich glaube, das ist für manche auch ganz, ganz schwierig auszuhalten, denn also die Menschen, die wir hier begleiten, sind keine Kinderersatz oder wie auch immer. Es sind in der Regel ja erwachsene Leute, die dann irgendwann auch ihren Weg selbst gehen müssen und wo man dann sagen muss, okay, könnt gerne herkommen, wenn ihr Hilfe braucht. Wir können euch was anbieten, aber wenn ihr sie nicht annehmt, dann stoßen wir dann eben auch an Grenzen. Aber so, wie gesagt, so diese Offenheit zu haben, zu sagen, der Mensch ist jetzt so, wie er ist und ich kriege ihn nicht anders. Ne? Also ich kann ihn nicht umbiegen oder so. Mhm. Und damit hilft man den Leuten auch nicht. Also da muss man dann irgendwann sich zurücknehmen und sagen, okay, ist so. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, irgendwann sich überlegen, welche Hilfe brauche ich denn, wenn ich irgendwo hinkomme oder wie wird es mir dann an deren Stelle gehen und sich für einen Moment mal so in die Situation reinzuversetzen, soweit es irgendwie möglich ist, weil wir die Geschichten ja gar nicht so kennen, aber so eine Empathie, irgendwie so ein Fingerspitzengefühl zu haben, zu sagen, okay, bis dahin, aber dann musst du jetzt irgendwie den Weg gehen und wenn du mich noch brauchst, kannst du gerne kommen, aber an einem gewissen Punkt stoße ich an Grenzen.
Genau, ich glaube, das ist wichtig, dass man dann immer die Person im Blick behält, die andere Person und was die andere Person braucht. Vielen Dank, Frau Toll, und vielen Dank, Frau Raab, dass Sie sich mit mir unterhalten haben und dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in eine Arbeit, die extrem wichtig ist für jede Person, die Schutz und gutes Leben sucht, hier in Deutschland und hier in Waldrach den Menschen vermittelt, dass sie willkommen sind. Und weil auch im Podcast mehr gehen kann, lade ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein. Senden Sie uns gerne Ihre Themenvorschläge, Ihre Ideen oder einfach Ihre Gedanken. Wir bringen Sie ins Gespräch. Machen Sie es gut.